ich wollte immer nie mitten in einer Organisation drin sein, sondern entweder daneben oder sie leiten. Wir können tatsächlich Konten- und Zahlungstransaktionen anbieten, wir können Wertpapierabwicklung anbieten, wir können Kryptowerteabwicklung anbieten und wir können Lending anbieten. Wir glauben, dass Aufsicht sehr wichtig ist, aber wir teilen nicht alle Urteile der Aufsicht und dann wollen wir dann auch mal den Rechtsweg gehen. Dazu muss man sagen, wir haben ein sehr traditionelles Private Banking und wir haben zum Teil auch Kunden, die kommen gerade zu uns, weil sie bei uns nichts digital machen müssen, sondern weil sie da noch richtige Berater zum Anfassen haben.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, schön wieder mit dir hier zu sitzen.
Moin Malte, heute wird's bei mir etwas technischer, da freust du dich sicherlich drauf. Es geht um Banking as a Service. Das ist ja immer erstmal so schön technisch und abstrakt, da geht dein Herz auf, oder?
Aber das ist doch schön, dass wir uns die Themen so zuteilen können oder so.
Dass du über Literatur sprichst und nicht über Tech-Kram.
Ganz genau.
Nee, genau. Heute geht's auch um APIs, um Regulatorik, White-Label-Lösungen, Embedded Finance. Vermutlich ist jetzt der Spotify-Graph, wo ich die Durchhörquote sehe, schon 10% gesunken. Aber die dabei bleiben, wird es freuen. Denn am Ende geht es auch um eine ziemlich große Frage. Wer liefert eigentlich künftig die Infrastruktur hinter den ganzen Finanz-Apps, den ganzen Neobrokern und auch das Thema Altersvorsorge, was ja jetzt auch durch den politischen Rückenwind ist und diese ganzen Altersvorsorge-Plattformen, die wir da noch nutzen.
Wen hast du denn zu diesem hochinteressanten Thema getroffen?
Einer der Player davon in Deutschland ist Sutor. Kennen einige vielleicht aus Hamburg. Die Bank gibt es seit über 100 Jahren, aber verdient heute den Großteil ihres Geldes damit, für andere Banken, für Fintechs und Vermögensverwalter die Infrastruktur im Hintergrund zu liefern. Gerade jetzt, wo auch Themen wie Altersvorsorgedepot, wie Tokenisierung und Krypto wieder an Fahrt aufnehmen, da hatten wir ja neulich auch die Sonderfolge von der Crypto Asset Conference in Frankfurt, wo wir knapp 70 Minuten dazu gesprochen haben mit vielen Vertretern der Branche. Wer das noch nicht gehört hat, der kann da mal reinhören nochmal. Und das könnte schon ziemlich spannend werden. Ich habe ja den Hartmut Giesen getroffen. Der ist dort Geschäftsleiter der Sutor Bank und der verantwortet dort unter anderem IT-Anwendungsentwicklung und die ganze technologische Ausrichtung. Wie guckst du denn auf das ganze Thema Infrastruktur im Hintergrund? Interessiert dich eigentlich, wer bei einer Trade Republic oder bei irgendeinem Kryptoanbieter oder so das macht?
Nein, nicht wirklich. Ich finde das sehr technisch und das ist auch nicht mein Beritt. Ich gebe dir allerdings recht, dass wenn man sich mal überlegt, was da alles auf einen zukommt, dass das gleichzeitig auch noch alles mega reguliert ist, dann hast du steuerliche Themen, die du auch noch berücksichtigen musst oder so. Das ist schon eine hochkomplexe Geschichte. Und ich habe auch mal mit dem Manfred Artmeier gesprochen, der hat ein Startup jetzt zum RegTech, also da geht es so ein bisschen um Regulierung und all sowas. Das ist natürlich hier bei uns schon in Deutschland ein fruchtbares Biotop, weil wenn man sich vorstellen kann, die Hälfte aller weltweiten Steuerliteratur geht über das deutsche System. Was dieser Infrastruktur abverlangt wird, ist schon irre. Trotzdem finde ich das Thema nicht besonders sexy.
Ich glaube, sexy finden das die wenigsten, aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig wichtig, weil es wird immer mehr Regulatorik, es wird immer komplexer, auch die ganzen technischen Infrastruktursachen aufzubauen. Wie relevant das ist, sieht man ja mitunter daran, wenn zum Beispiel mal an den Börsen wirklich viel los ist. Ich denke mal an den Liberation Day oder als der Iran-Krieg ausgebrochen ist und wenn dann das Handelsvolumen einfach massiv steigt, dass dann bei einigen Neobrokern zum Beispiel die Infrastruktur zusammenbricht, bei anderen läuft es aber smooth weiter. Wer da dahinter natürlich das richtige Backend aufsetzt, das macht natürlich einen großen Unterschied.
Das ist ein Riesenthema immer. Auch jüngst haben sich viele auf LinkedIn aufgeregt, dass man da niemanden erreicht bei Trade Republic oder.
Die haben ja jetzt einen Kundenservice vor einiger Zeit gestartet, jetzt auch mit echten Menschen. Also gehen wir ja wieder sogar das Gegenmodell. Auch ein interessantes Thema. Aber dieses Banking as a Service, die Zukunft von diesen Altersvorsorgedepots, die Rolle von Krypto-Tokenisierung und natürlich auch um die Frage, warum dann so eine Bank wie Sutor lieber Infrastruktur heute liefert, statt irgendwie selbst im Rampenlicht zu stehen. Darüber und mehr habe ich mit dem Hartmut gesprochen und wir gehen jetzt mal direkt ins Gespräch. Hartmut, wir podcasten hier heute auf der FIBE in Berlin, also große Fintech-Messe, wo du auch über Embedded Bank Accounts sprichst. Ich kann mir schon vorstellen, dass du danach noch ein Dutzend Mal gefragt wirst, ob Banking as a Service jetzt auch wirklich so die Zukunft des Bankings ist. Kannst du das Thema noch hören oder wünschst du dir manchmal, gäbe noch andere Sachen?
Tatsächlich kommen immer noch Fragen, die es noch nicht so wissen und dann erklärt man es auch immer noch mal ganz gerne. Und es ist auch immer noch ein Thema, das gefragt wird, ist auch immer noch. Ne? Wir machen das jetzt seit, weiß ich nicht, 12 Jahren oder so und damals nannte man es noch nicht Embedded, dann nannte man es doch noch Context Banking. Oder Lebensabschnittsbanking, gab es auch mal so einen ähnlichen Begriff, der kam aber eher, glaube ich, von den Banken dann selbst. Nein, das ist immer noch ein Thema und deshalb gibt es ja uns auch immer noch als Banking-as-a-Service-Provider. So viele gibt es nicht mehr, aber wir sind auch immer noch Nachfrage. Wobei eine Sache, wir haben der Aktualität willen, haben wir den Vortrag umgepolt. Das war nicht mehr über Embedded-Konten, sondern über das Altersvorsorgedepot. Also als Service-Provider sind wir relativ breit aufgestellt, weil das gerade ein heißes Thema war und wir da sehr gut aufgestellt sind. Als Rürup- und Riester-Provider haben wir hier den Vortrag ein wenig umgewandelt bzw. umgewidmet und haben darüber gesprochen, wie wir mit Partnern Altersvorsorge-Depots entwickeln.
Da würde ich gleich nochmal drauf kommen, auch über das ganze Thema Altersvorsorge und Co. Nochmal ganz kurz, bevor wir auch über Sutor und Co. sprechen, nochmal zu dir. Du hast ja Linguistik und Physik studiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Beides Fächer, an denen man ja auch lernt, ich würde jetzt mal sagen, komplexe Systeme auf ihre Grundstruktur herunterzubrechen. Was bringt dir denn dieses Studium heute bei der Sutor Bank?
Ich glaube, über komplexe Dinge kommunizieren zu können, ist eine Fähigkeit, die einem eigentlich auf fast allen Bereichen, die eine gewisse Komplexität haben, nutzt. Und heute Service jemandem klarzumachen, der vielleicht nicht ganz in diesem Gebiet zu Hause ist, ist immer noch ganz gut. Gerade auf so einer Messe, aber auch wenn es darum geht, technologische oder auch aufsichtsrechtliche komplexe Sachverhalte jetzt, ich nehme mal an Fintech klar zu machen, das vielleicht in dieser Welt nicht so zu Hause ist und dem zu erläutern, warum jetzt Dinge so und so gemacht werden, das hilft es auch immer noch.
Du warst ja 2012 Berater für Sutor und bist dann irgendwann geblieben, erst als Generalbevollmächtigter, seit letztem Jahr dann auch als Geschäftsleiter. Was ich mich da gefragt habe, wann kippt denn so eine Beratungsbeziehung in echte Verantwortung?
Ich sag mal so, das ist vielleicht eine persönliche Einstellung. Ich wollte immer nie mitten in einer Organisation drin sein, sondern entweder daneben oder sie leiten. Und solange ich das dann eben eher nicht leitend gemacht habe, war ich eben nicht angestellt und habe dann als Berater agiert, schon auch entsprechend Verantwortung getragen für Projekte, aber eben nicht in der Linie. Und bin dann auch erst dann in die Bank eingetreten, als ich dann Generalbevollmächtigter geworden bin und es dann einfach der Stellung geschuldet dann auch ein Muss war, dass man dann eben auch fest angestellt war. Ansonsten glaube ich, dass so, ich sag mal, nicht klassische Verhältnisse gerade in so einem unternehmensaufbauenden Kontext schon ganz gut sind. Ne? Man hat schon ein bisschen mehr Skin in the game, als wenn man das jetzt als interner Angestellter macht. Weil die Vereinbarung war auch immer ganz klar. Also wir hatten beide Seiten keine Kündigungsfristen. Ne? Also wenn der eine den anderen hätte vor die Tür oder verlassen wollen, dann hätte man das machen können. Und dann entsteht natürlich, wenn man das dann auch so lange zusammen macht, natürlich dann auch ein Vertrauensverhältnis, was dann gefestigt ist. Und dann ist die Festeinstellung nur noch quasi ein formaler Schritt, der eben ja in der Funktion eines Generalbevollmächtigten oder eines Geschäftsleiters dann eben bedingt ist.
Lass uns mal ein bisschen zu Sutor sprechen. Sutor gibt es seit 1921, also jetzt mehr als 100 Jahre, ist ja auch schon eine Menge. Jetzt positioniert ihr euch als Banking-as-a-Service-Plattformbank, also mit APIs, mit Krypto-Services, ihr habt eine White-Label-Infrastruktur. Wie erklärt man das einem Kunden der ersten Stunde? Glaubt ihr euch das?
Ich glaube, unser Narrativ ist immer noch ein sehr schlüssiges eigentlich. Ne? Also wenn ich die Entstehungsgeschichte von Sutor erzähle, dann kommt halt schon die Story von Max Heinrich Sutor, der in den 20er Jahren das Geld seiner Freunde betreut hat, die nach Südamerika ausgewandert sind. Daraus ist dann die Privatbank geworden. Und die Entscheidung, dass wir Banking as a Service machen, ist eigentlich schon zu einem Zeitpunkt gefallen, als ich noch gar nicht bei der Bank war. Das war nämlich, wenn man so will, eigentlich schon Ende der 80er, Anfang der 90er. Da hat die Sutor Bank begonnen, mit Finanzvertrieben zusammenzuarbeiten, hat für die Produkte gebaut. Da war schon eigentlich angelegt dieses B2B2C-Verhältnis, was wir jetzt heute eigentlich in die digitale Welt übertragen haben, war damals schon eigentlich vorgezeichnet. Das heißt, die eigentliche Innovation lag jetzt gar nicht mal in diesem Banking-as-a-Service-Gedanken, sondern eben dann vor 40 Jahren fast, als die Bank damit begonnen hat, für Partner Produkte zu bauen. Damals für die analoge Vertriebswelt. Und wir haben das dann 2012, 13, 14, das war so die Zeit, wo wir angefangen haben, haben das ins Digitale übersetzt und überlegt, wenn wir das, was wir für die Vertriebe machen, wenn wir das jetzt für Fintechs machen, wie sieht das denn aus? Und daraus ist dann entstanden, was wir jetzt Banking as a Service nennen. Und interessanterweise war eines der ersten Produkte, was wir als Banking as a Service gemacht haben, war ein Riester. War der erste digitale Riester-Vertrag. Und den gab es eben auch schon vorher. Ne? Der ist vorher schon mal für die analogen Vertriebe gebaut worden. Und dann kam Fintech zu uns und sagte, wir wollen einen digitalen Riester machen. Und dann stand dafür eben auch schon alles. Ne? Also das, was man dafür intern brauchte. Und da wird es sehr deutlich, wie das eigentlich sehr kontinuierlich aus der analogen in die digitale Welt weiter verlängert wurde. Und vor dem Hintergrund ist Banking as a Service eigentlich digital das, was wir schon sehr lange gemacht haben. Ja, es ist nicht das Private Banking, das klassische. Das ist aber ohnehin ein inzwischen kleinerer Bereich. Wenn man ihn jetzt.
Wie ist das bei euch aufgeteilt? Über einen ganz dicken Daumen?
Ganz dicken Daumen, 80% Banking as a Service, 20% Private Banking.
Es gibt ja im deutschen Markt mittlerweile mehrere Anbieter, die auch, ich sag mal, das gleiche Banking-as-a-Service-Versprechen machen. Also, dass man für alle, die jetzt das gar nicht so zuordnen können, also Regulatorik im Hintergrund, schnelle Integration, dass man eine skalierbare Infrastruktur aufsetzt, das ist ja ganz wichtig. Was würdest du sagen, ist der konkrete Wettbewerbsvorteil einer Sutor gegenüber einer, ja, wer sind die Mitbewerber? Eine Solaris, eine Baderbank, und seid ihr da wirklich differenziert genug? Was ist da so die Secret Sauce?
Wir sind die einzigen, die eine Plattform hat, die alles anbietet. Klingt erstmal so nach Bauchladen, ist aber so nicht gemeint. Wir können tatsächlich Konten- und Zahlungstransaktionen anbieten, wir können Wertpapierabwicklung anbieten, wir können Kryptowerteabwicklung anbieten und wir können Lending anbieten. Jetzt sind das ja nicht vier Bereiche, die jetzt so unabhängig voneinander getrennt immer stehen, sondern gerade, nehmen wir das Wertpapiergeschäft, da brauchst du eben auch Konten dafür. Und wenn du nur eine Wertpapierinstitutslizenz hast, dann kannst du halt keine Geldkonten führen für deine Konten. Wir können das, ne? Also so musst du dann, je nachdem, bei welchem Wettbewerber sie dann sonst noch anfragen, da können sie zwar die Wertpapierabwicklung dort in Anspruch nehmen, aber für die Geldkonten brauchen sie dann noch jemand anders, falls sie es nicht selbst dürfen. Das kann natürlich auch sein. Und umgekehrt hat dann ein purer Banking-as-a-Service-Player, wie jetzt Solaris zum Beispiel, hat kein Wertpapiergeschäft und kein Kryptogeschäft. Kryptogeschäft hatten sie mal, haben sie, glaube ich, wieder abgegeben. So, dass es durchaus Sinn macht, alle diese Disziplinen zu können. Und das kann sonst keiner, soweit wir das sehen.
Finde ich spannend, stelle ich mir aber jetzt aus so einer Regulatorik-Sicht auch ziemlich komplex vor, oder?
Sind wir so, wahrscheinlich habe ich auch immer mal Sachen gemacht, die jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht neben unserem Kernkompetenz oder sagen wir nicht unser Kernservices stand, die man jetzt vielleicht nicht mehr machen würde. Aber ich sag mal, dieses Dreieck Wertpapierhandel, Kryptohandel und dafür den Zahlungsverkehr und die Konten bereitzustellen, das macht schon sehr viel Sinn und ist auch in sich eigentlich ein geschlossener Service, weil du eben alles immer brauchst. Wobei es durchaus sein kann, dass der eine nur die Wertpapierabwicklung benötigt, der andere nur die Konten benötigt. Zum Beispiel zu nennen, Bitwarbus ist einer unserer größeren Partner, ist eine Kryptohandelsplattform mit einer eigenen Plattform, darf man nicht sagen, weil es nach Mika ist es jetzt keine Plattform. Aber sie haben eine eigene Mika-Lizenz dafür, das, was sie tun. Und sie brauchen von uns eben nur die Zahlungskonten und die Abwicklung der Zahlungstransaktionen als Settlement für die Handelsprozesse. So, also die sind eben selbst reguliert, die kaufen sich den Teil zu, für die sie eben nicht die Erlaubnis haben. Und das lässt sich eben für verschiedenste Partner verschiedenst kombinieren.
Wenn wir jetzt mal über diese Säulen, also Investment as a Service, Crypto as a Service und Payment as a Service sprechen, das klingt ja schlüssig, aber welche Säule trägt jetzt wirklich das meiste Gewicht und was ist vielleicht noch im Aufbau? Krypto wahrscheinlich das kleinste, oder?
Es kommt immer darauf an, wo man welches Geschäft zuordnet. Wenn wir jetzt Krypto als den führenden Prozess sehen und Payment den folgenden Prozess, dann ist fast Krypto das Größte, weil eines unserer größten Anwendungen ist im Moment das Angebot von Zahlungsinfrastruktur für Kryptounternehmen. Wenn ich nur diesen Prozess Payment sehe, dann sage ich, es ist Payment gerade, zumindest am schnellsten wachsen. Wenn ich jetzt sage, es ist eigentlich eine Krypto-Anwendung, dann ist Krypto am größten am wachsen im Moment oder wächst am schnellsten. Wobei wir uns jetzt auch gerade jetzt in Richtung Altersvorsorgedepot da auch jetzt nochmal Wachstumsschub versprechen.
Bevor wir auf Altersvorsorgedepot kommen, noch mal kurz, du hast ja gerade schon Mika angesprochen. Das reguliert ja den Kryptomarkt in der EU. Da gibt es ja einige, die sagen, dass diese Regulierung einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den, sage ich mal, weniger regulierten Märkten, also zum Beispiel auch USA, ist. Andere sagen, genau das ist eigentlich unsere Chance oder eure Chance als Europa. Welche Seite hat recht?
Ich glaube, gerade jetzt, wo man in Amerika gar nicht weiß, oder wo wir dann eine sehr volatile Rechtslage haben, atmen, glaube ich, alle sehr durch, dass wir hier eine sehr berechenbare und jetzt auch alles in allem, glaube ich, auch nicht überregulierte Struktur haben.
Lass uns mal zum Altersvorsorgedepot kommen. Ihr habt jetzt im März ja auch eine White-Label-Lösung für das neue staatlich geförderte Altersvorsorgedepot angekündigt, das ab Januar 2027 starten soll. Das ist ja auch ein Stück weit eine Wette auf dem Markt, den es ja noch gar nicht gibt. Wie zuversichtlich bist du, dass dieses Altersvorsorgedepot auch wirklich Wachstum im großen Stilpunkt und das auch ihr als Sutor-Bank davon nennenswert profitiert. Also ihr seid ja nicht die Einzigen, die da mitmischen wollen.
Mhm. Klar, ist eine Hypothese, dass wir das machen. Aber vielleicht mal direkt hier so aus der vom Messestandort her oder von der Messeveranstaltung. Man sieht schon, dass da auch sehr große Nachfrage nach ist.
Bei wem? Oder von wem?
Bei Partnern, von Partnern, ne? Also von Unternehmen, von Playern, die auf der Suche danach sind, wie können wir ein Altersvorsorgedepot 2027 an den Start bringen. Wir kennen es ja so ein bisschen aus dem Rürup- und Riester-Umfeld und beides waren damals, vor allem in Riester, Rürup auch, aber nicht so stark, waren damals ganz klare Wachstumsschübe für uns, weil wir das eben sowohl vom Management eines zuschussten Altersvorsorgeprodukts gut managen können, also das ganze Zulagenmanagement, Steuerbehandlung und so weiter, und es eben auch digital abbilden konnten. Und deshalb glauben wir, dass wir vor allen Dingen da im B2B2C-Geschäft sehr gute Chancen haben und das bestätigt sich eigentlich auch. Also nach den ersten Aktivitäten, die wir gemacht haben, gab es da schon ein starkes Feedback.
These, das Altersvorsorgedepot wird einen größeren Schub auslösen bei den ganzen Sachen als die ganze Corona-Zeit, die ja auch massiv dieses ganze Thema Sparpläne und Depoteröffnung gemacht haben. Gehst du da mit oder glaubst du nicht?
Das ist eine starke These. Den Vergleich habe ich mir jetzt noch nicht gemacht. Ich glaube, Corona hat ja eine Rolle gespielt, aber auch eine neue Art, wie man Wertpapiergeschäft machen kann. Ne? Das muss man schon sagen, das hat Red Republic und andere schon gut umgesetzt, wie man so Elemente aus Gamification, aus Dingen sehr einfach machen, das Ganze, was vorher sehr kompliziert zumindest erschien, wie swipe-fähig zu machen. Das hat, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, das wird hier nicht ganz so stark sein, aber es wird natürlich ähnlich sein, weil sehr viele kapitalmarktferne Menschen das erste Mal Bekanntschaft macht mit ETFs, also die es jetzt noch nicht über das ganze Gamification und Einfachheit gelernt haben, die bekommen jetzt nochmal einen neuen Schub, weil sie, wenn sie ein Altersvorsorgedepot machen, vor allem wenn sie ein Standarddepot machen, dann in Berührung mit ETFs kommen und dann sich auch für den mehr, okay, das ist ja jetzt vielleicht nicht nur für das Altersvorsorgedepot, sondern auch sonst für meine Altersvorsorge oder für meine Geldanlage ein lohnendes Ziel.
Hartmut, wenn Sutor das Depot-Rückgrat für das Altersvorsorgedepot stellt, was bleibt dann eigentlich noch als Wertschöpfungstiefe für so einen Vermögensverwalter, der das mit euch macht?
Also bisher haben wir es immer geschafft, faire Deals zu machen, dass da beide von profitieren. Ich meine, wir haben natürlich eine sehr hocheffiziente Infrastruktur dafür, ne, die das jetzt dann auch zu Kosten ermöglicht, die dann auch inklusive Preisdeckel oder Kostendeckel es möglich macht, dass beide Seiten davon profitieren. Wobei man ja auch sagen muss, der Kostendeckel gibt das Standard Depot. Und Ziel ist ja sicherlich auch, Altersvorsorgedepots zu kreieren, die wirklich einen Mehrwert gegenüber dem Standarddepot haben und dann auch höhere Margen erlauben als jetzt die jetzt im Standarddepot möglich sind. Wobei ich absolut begrüße, dass es dieses Standarddepot gibt, weil es eben so einfach, nur dann kann man es eben so einfach machen, dass da auch jeder ohne viel nachzudenken investieren kann.
Ich habe noch mal eine andere Frage. Im Juli 2025 hat die BaFin ein Bußgeld auch gegen Sutor verhängt. 700.000 Euro knapp wegen Verstößen gegen WPHG-Pflichten. Ihr haltet das ja für rechtswidrig. Wie passt das zu der Bank, wenn wir jetzt auch so lange so viel über Vertrauen als Infrastrukturpartner für Dritte sprechen?
Gut, letztendlich müssen das ja die Gerichte entscheiden, ne, wer da jetzt Recht hat. Wir glauben, dass erstens die Verhängung des Bußgeldes halt nicht rechtens war und wir glauben auch, dass so wie es kommuniziert worden ist, eigentlich auch nicht korrekt war, weil aus den Verlautbarungen nicht hervorging, dass wir dagegen Einspruch erhoben haben, ne, und das nicht sehen. Ich meine, letztendlich hat man immer mal verschiedene Sichten, also die Bank und der Regulator, und das wird dann eben hin und wieder dann auch mal vor Gericht ausgetragen. Ne? Also ich glaube, da sind wir jetzt nicht die einzige Bank, die das jetzt erfährt und die das dann auch vielleicht dann auch mal vor Gericht austrägt, weil die sagt, okay, wir glauben, dass Aufsicht sehr wichtig ist. Aber wir teilen nicht alle Urteile der Aufsicht und dann wollen wir dann auch mal den Rechtsweg gehen, wenn wir glauben, dann eine andere Sicht drauf zu haben und damit richtig zu liegen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass so über einen ganz dicken Daumen gepeilt 80-20 bei euch Banking as a Service, wo wir jetzt lange drüber gesprochen haben, und auch Private Banking liegt. Ihr baut ja gerade zwei Dinge parallel um. Das eine ist halt dieser ganze Ausbau der Banking as a Service Plattform. Das andere ist aber auch das klassische Private Banking zu digitalisieren. Stelle ich mir organisatorisch auch ambitioniert vor. Wie stellt ihr denn sicher, dass keine der beiden Baustellen die andere verzögert?
Die Priorität liegt auf dem Banking-as-a-Service, weil das ist der Wachstumsfaktor. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Synergien, die man da heben kann. Ne? Also indem wir Banking as a Service ausbauen, bauen wir natürlich auch die Infrastruktur für ein moderneres Private Banking. Dazu muss man sagen, wir haben sehr traditionelles Private Banking und wir haben zum Teil auch Kunden, die kommen gerade zu uns, weil sie bei uns nichts digital machen müssen, sondern weil sie da noch richtige Berater zum Anfassen haben. Zum in die Augen gucken, ne? Mal so, mit denen man Kaffee trinken kann. Und aber dadurch, dass wir Banking-Infrastruktur aufbauen, bauen wir natürlich auch Infrastruktur für ein digitales Private Banking auf. Das heißt, das ist gar nicht jetzt mal so ein Gegensatz, dass man sagt, das sind zwei Baustellen, sondern eigentlich ist die gleiche Baustelle, die eine für den einen Kanal und die andere für den anderen Kanal.
Du bist ja seit 2012 dabei. Das ist ja schon eine sehr lange Zeit in einem Markt, der sich extrem schnell verändert. Also wir haben gerade schon gesagt, was alleine seit Corona passiert ist, was Depoteröffnung angeht, Wertpapierkauf etc. Was würdest du sagen, ist die größte strategische Entscheidung, die ihr in dieser Zeit verpasst habt oder zumindest jetzt rückblickend ein bisschen zu spät getroffen habt, wo du sagst, hey, da wäre es schon besser gewesen, wir wären vielleicht ein bisschen früher in die Richtung gegangen.
Ich sag mal, wo ich vielleicht immer so ein bisschen auf die Konkurrenten geguckt habe, was wir jetzt nicht geschafft haben, ist eine Neobank-Infrastruktur aufzubauen. Hat mich zumindest mal eine Zeit lang gestört, dass wir das nicht gemacht haben. Wobei man das gestört, ich meine, man muss auch gucken, was sind wir und was sind die anderen. Ne? Wir sind ein rein Bootstrapped-Unternehmen, das sich immer aus den Revenues finanziert hat, die jetzt auf einem völlig anderen Spielfeld unterwegs ist als jetzt eine Solaris, die dann mit viel VC-Geld hochgezogen worden ist, was ja jetzt auch nicht komplett gut gegangen ist, muss man ja auch sagen. Aber das war sicherlich, da habe ich viele potenzielle Partner zu anderen Häusern ziehen lassen müssen, weil wir eben noch nicht die Karte am Start hatten. Also die Debit- oder die Kreditkarte im White Label. Das hätte ich mir damals gewünscht. Jetzt im Rückblick würde ich jetzt mal vielleicht sagen, okay, war gar nicht mal so schlecht, dass wir vielleicht da näher an dem geblieben sind, wo wir dann auch eigentlich herkommen.
Wenn Sutor jetzt in 5 Jahren auf dem Pfad, den du beschrieben hast, erfolgreich ist, was würdest du sagen, ist dann eingetreten, dass heute noch keiner so richtig auf dem Schirm hat von den Leuten?
Wenn ich das ja wüsste oder wenn ich es noch nicht wüsste, dann könnte ich Sutor Bank noch nicht in diese Richtung ausrichten. Wenn ich es wüsste, dann wissen es die anderen auch. Ich glaube, wir sehen in einem tokenisierten Kapitalmarkt, auf den wir uns auch vorbereiten, also anders bei einem Projekt, da geht es um eins der ersten tokenisierten Wertpapiere, auch wirklich für den Retailmarkt. Ich glaube, das ist vielleicht noch die Innovation, die jetzt noch am meisten im Untergrund brodelt, die vielleicht noch ganz groß werden kann. Und da sich rechtzeitig die Infrastruktur zu bauen, ist sicherlich wichtig und richtig. Das ist eine der Dinge, die wir machen. Und auch wenn es eine abgedroschene Prognose ist, das, was in der AI passiert, was in Agentic Finance passiert, das ist sicherlich auch was eigentlich auch alle sehen. Ne? Aber das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo wir uns darauf vorbereiten. Jetzt nochmal zurück auf die Frage, was sehen wir, was die Sutor Bank vielleicht in den nächsten 5 Jahren am meisten verändern wird, dann ist es sicherlich die beiden Themen. Ne? Also AI auf der einen Seite, so als General Purpose Technology und dann Tokenisierung als eine neue Basistechnologie für den Finanzmarkt oder den Kapitalmarkt, wo wir extrem viel unterwegs sind.
Hart, und letzte Frage, die ist auch ernst gemeint. Du bist jetzt Geschäftsleiter. Du verantwortest die IT, die Anwendungsentwicklung, die Organisation an sich. Gleichzeitig ist ja auch noch der Berater von damals sicherlich in dir drin und irgendwie auch der Denker, der Physik, Literatur etc. studiert hat. Welcher Teil von der ganzen Rolle macht dir am meisten Freude und welcher kostet dich am meisten Kraft?
Es ist sicherlich, ich sag mal, die technologische Ausrichtung, zu gucken, wo müssen wir uns technologisch hin entwickeln.
Die macht dir am meisten Freude oder kostet dich die meiste
Kraft? Nee, die macht mir am meisten Freude, ne? Das zu gucken. Was macht jetzt den meisten Stress? Ach, ich weiß das gar nicht, ob es... Ich bin vielleicht für den Geschäftsleiter noch sehr viel auch im aktiven Projektgeschäft. Das macht auch Freude, aber das macht natürlich nochmal anders. Also dieser pure operational Stress, der jetzt auch auf Deadlines geht, das ist sicherlich, was einen dann auch nochmal abends umtreibt. Während dieses strategische Ausrichten, das treibt einen natürlich auch eigentlich rund um die Uhr um. Aber das ist ja das, was einem dann Freude macht, ne? Kreativ darüber nachzudenken, wo will ich denn hin? Aber das dann aber eben auch auf die Straße zu bringen, ne? Und vielleicht ist die Freude oder die Kreativität setzt, glaube ich, beim hohen Level sehr freudig an. Und dann geht es ja aber letztendlich auch darum, die ganzen Details umzusetzen. Ne? Und dann ist es vielleicht dann auch oftmals Second Levels Fun und nicht jubeln an jedem Tag, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Transaktionen nicht funktionieren, wie man das gerne hätte, die API nicht das macht, was sie machen sollte, dass man da auch in den Details sehr tief drin sein muss. Aber auch wenn ich jetzt sage, das ist vielleicht das, was einem am Ende nicht so in dem Augenblick zum Beispiel nicht Spaß macht, deshalb Second Level Fun. Aber trotzdem ist es natürlich, und das ist wahrscheinlich auch dann die Freude, bei etwas kleinerem Haus unterwegs zu sein, aber auch die Herausforderung, dass man sozusagen vom strategischen Level bis wirklich aufs Transaktionslevel alles so durchdeklinieren muss. und das auch mehr oder weniger durchblicken zu können und zu müssen.
Hartmut, ich sehe trotzdem, dass du noch lächelst, wenn du darüber sprichst. Insofern scheint es da noch nicht so stressig zu sein. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. War sehr interessant zu hören. Also ich denke mal, die Themen, so meine Tokenisierung hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast, wird uns begleiten. Das Altersvorsorgedepot wird zweifelsohne ein großes Ding für die ganze Branche. Insofern bin ich auch mal gespannt, von der Seitenlinie zu gucken, wie ihr euch da schlagt, was ihr da mitbringt. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und deine Zeit.
Danke auch.